Ja, was ist daran falsch an dem Bild? Genau, Aldi hat nämlich nur noch bis 20 Uhr offen. Und ich weiß nicht, wem von euch es aufgefallen ist, wer vielleicht schon dachte, oh, ich gehe noch eben einkaufen und stand dann vor verschlossener Tür. Und zumindest, also es ist ja so, wenn man um eine Minute nach acht kommt, man hat keine Chance mehr. Um 19.59 Uhr kann man noch ganz schnell reinrutschen, dann steht schon jemand vorne und man sagt, es ist, ich brauche nur ein, zwei Sachen, aber eine Sekunde nach 20 Uhr hat man keine Chance mehr. Also es gibt einen zu spät, ihr wisst jetzt Bescheid. Jetzt sagt ihr vielleicht, ne, ist ja nicht so schlimm, die anderen Supermärkte haben noch länger offen. Und wenn das alles nicht klappt, naja, ich werde es auch überleben, habe ja was zuzusetzen. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt Situationen im Leben, da ist man zu spät. Also wenn eine wichtige Prüfung ansteht oder wenn man einen bestimmten Zug oder ein bestimmtes Flugzeug bekommen will oder zu einem Vorstellungsgespräch oder einem wichtigen Meeting, da plant man Zeit ein. Und je wichtiger der Termin ist, desto mehr Zeit in der Toleranz, sozusagen so als eine Pufferzeit, plant man ein. Und jetzt der Advent, das ist auch so eine Pufferzeit. Übrigens, der Tisch, der wurde von der Jugend gemacht, die haben den selbst dekoriert. Ja, die haben sozusagen sich vorbereitet, haben das so gemacht, haben das dekoriert für uns, um uns zu helfen in der Vorbereitung auf Weihnachten. Und natürlich, Weihnachten, das kommt immer wieder jedes Jahr. Jesus ist schon auf die Welt gekommen, aber die Erfahrung zeigt, dass es uns in unserem Glaubensleben gut tut. Also nicht erst am 24. Dezember nach der Bescherung in den Ruhemodus zu kommen, sondern sich schon im Advent damit auseinanderzusetzen, ja, was das heißt, was Weihnachten ja für einen Sinn hat, dass Jesus in diese Welt hineingeboren wird. Und dazu schwingt gerade im Advent immer noch der Gedanke mit, dass Jesus auch noch einmal auf diese Welt zurückkommen wird. Dann aber nicht als kleines Kind, sondern als König, so wie wir gesungen haben, als von niemandem zu übersehender Messias. Und darum geht es heute auch im Predigttext aus dem Römerbrief, in dem Paulus deutlich macht, dass Warten auf Christus in Geduld nicht bedeutet, sich an irgendeiner Ecke des Lebens die Beine in den Bauch zu stehen, sondern aktiv zu sein, so wie hier die Kinder auch immer rumgehüpft sind, ein bisschen zielgerichteter vielleicht, und dass das Konsequenzen im Alltag hat. Ich lese den Predigttext, Römer 13, die Verse 8 bis 14. Paulus schreibt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, es geht los mit Anweisungen, praktischen Regeln für den Alltag. Und das finden wir oft in den Briefen des Neuen Testaments, immer so gegen Ende. Und zuerst kommen immer in dem Brief die grundsätzlichen Überlegungen und dann kommen solche kurzen, knappen Anweisungen. Lass dies sein, mach dies, handelt so und so. Und hier ist es so, hier stehen diese praktischen Anweisungen nicht einfach leer im Raum, sondern wir finden eine Begründung ab Vers 11. Da heißt es, das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Paulus sagt, es ist noch dunkel und es ist noch nicht so viel von dem neuen Tag zu sehen, aber bald ist es soweit. Und das verändert alles, denn es gilt, vorbereitet zu sein, wenn der Herr der Herren kommt. Wir wissen ja eine ganze Menge von Paulus aus seinen Briefen und aus der Apostelgeschichte. Also wahrscheinlich schreibt er diesen Brief von Korinth aus. Er plant ja eine Reise nach Rom und dann weiter auch nach Spanien. Und mit diesem Brief bereitet er diesen Besuch vor. Und er wird tatsächlich auch nach Rom kommen, allerdings als Gefangener der Römer. Und wahrscheinlich hat er da auch schon so eine Ahnung und auch schon vorher hat er für seinen Glauben in seinem Leben immer wieder einiges an Einschränkungen auch in Kauf genommen. Das erfahren wir aus dem zweiten Korintherbrief. Und auf alle Fälle, was ich damit sagen möchte, Paulus weiß, was es heißt, für seinen Glauben zu leiden. Und wie gesagt, er ahnt wahrscheinlich schon, dass die Reise nach Rom nicht so verlaufen wird, wie er sich das zu diesem Zeitpunkt vorstellt. Er weiß, was die Nacht bedeutet und trotzdem legt er sich fest, und sagt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Der Liederdichter Jochen Klepper hat daraus ein Lied gemacht, das wir ja am Anfang auch schon gesungen haben, ein klassisches Adventslied. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Das war das letzte Adventslied, was er in seinem Leben gedichtet hat, 1938. Und zu diesem Zeitpunkt, als er das dichtete, von dem Tag, der nicht mehr fern sein soll, da war ja nichts zu sehen von diesem Tag. Und die Nacht, die angeblich im Schwinden sein soll, die war noch umso stärker. Und Jochen Klepper wusste, was es heißt, in der Nacht zu leben. Er wollte Pastor werden, aber da machte ihm seine labile Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Als er Johanna heiratete, eine jüdische Frau mit zwei Töchtern aus erster Ehe, brach seine Familie mit ihm. Als das Dritte Reich kam, flog er aus der reichen Schrifttumskammer, also er war Autor. Und das war für ihn eine Art Berufsverbot. Und je länger das Dritte Reich währte, desto bedrohlicher wurde seine Situation. Für ihn und auch für seine Familie. Und als es dann sehr bedrohlich wurde, sagte man, du Jochen, du brauchst keine Angst zu haben, du musst dich nur von deiner Familie lossagen. Eine Tochter konnte noch nach England emigrieren, die andere blieb. Dann kam der Krieg und er ging in den Krieg als Soldat. Aber dann schloss man ihm wegen seiner jüdischen Frau aus der Wehrmacht aus, er sei wehrunwürdig. Die letzte Chance war dann noch eine Ausreise nach Schweden zusammen mit seiner Familie, aber das scheiterte an Adolf Eichmann. Und dann nahmen seine Frau, seine Tochter und er sich das Leben. Vor knapp 80 Jahren, am 10. Dezember 1942. In seinem Tagebuch steht ein letzter Eintrag. Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der uns trägt. In dessen Anblick endet unser Leben. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, heißt es bei Paulus. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. So dichtet es Jochen Klepper. Menschen, die das singen, Menschen, die das hoffen, die das bekennen, die kommen häufig aus der dunkelsten Nacht. Und die wissen, was das heißen, wenn sich die Welt verdunkelt und wenn Schatten in unsere Seele kriechen und, sag ich mal, alles zudecken. Und das wussten nicht nur Jochen Klepper oder Paulus. Wir finden schon in der Bibel finden wir ganz viele Geschichten. Ich möchte jetzt einfach nur mal an Petrus dran erinnern. In der Nacht, als es darauf ankommt, ist er sich sicher, dass er zu seinem Herrn halten wird. Er ist bereit, für Jesus zu sterben, und stattdessen wird er ihn verleugnen. Und der krähende Hahn, der macht dann der Nacht zwar rein vom Zeitlichen her ein Ende, aber innerlich bleibt er in der Nacht drin und stürzt ihn, noch so richtig runter. Und dann das Interessante, dann an einem frühen Morgen, da kommt dann der Auferstandene zu ihm und nimmt ihn auch neu in die Nachfolge und macht deutlich, so, jetzt ist eine andere Zeit. Aber das wird Petrus niemals vergessen, dass er durch die Nacht musste, dass er in der Nacht war, der Nacht, in der er versagt hatte. Der Petrus hinterher ist ein ganz anderer als der Petrus vorher. Und da gibt es noch ganz viele andere Geschichten von Menschen, die in der Nacht sind, aber trotzdem sagen, der Tag kommt. Und darum geht es heute. Am ersten Advent ein einzelnes Licht. Der erste Advent ist für die Menschen gedacht, die wissen, dass es die Nacht gibt. Die Nacht, die einen so richtig einschnürt. Die Nacht, in der man, der nur Trauer da ist. Die Nacht, in der man einsam ist. In der Nacht, in der man Angst hat vor dem, was kommen würde. Die Nacht, in der man zweifelt. Die Nacht des Streits und die Nacht der Sorge um Kinder und andere Menschen. Der erste Advent bringt zugleich aber auch die gute Botschaft, dass es bereits anfängt zu dämmern und die Nacht zu einem Ende kommen wird. Die Nacht ist vorgedrungen, die Nacht kommt zu einem Ende. Nicht, weil es nicht so schlimm ist oder nicht, weil es, ja, es geht schon irgendwie gut, nicht, weil sich irgendwie alle Probleme in Luft auslösen, sondern die Nacht ist vorgedrungen, weil das Licht kommt. Das ist der Advent. Jesus ist gekommen und darum kann es nicht immer Nacht bleiben. Jesus wird kommen und dann ist es vorbei mit der Nacht. Und ja, im Reich Gottes geht die Sonne nicht mehr unter, Jesus kommt zu dir. Und zwar auch, wenn du leidest, wenn du zweifelst, wenn du Angst hast, wenn du dir Sorgen machst oder wenn du schuldig geworden bist. Und auch wenn es in dir noch so ganz dunkel ist, mit dir wandert nun der Stern der Gotteshuld, wie wir gesungen haben, mit dir wandert Jesus. Und darum, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben, wir wandern auf das Licht zu einem neuen Tag. Das letzte Wort hat nicht die Dunkelheit, sondern das letzte Wort hat Jesus. Als Christen sind wir diejenigen, die das wissen, dass es mit der Nacht zu einem Ende kommen wird, dass ihr Ende schon besiegelt ist. Als Christen wissen wir, dass nicht das Böse und das Leid das letzte Wort haben werden. Das bringt uns ja hier zusammen, jeden Sonntag. Wir sind diejenigen, die wissen, dass es nicht Nacht bleiben wird, sondern dass der Tag kommt. Im Grunde könnte man hier unsere Gemeinde, jetzt als eine von vielen Gemeinden, auch als einen großen Wartesaal bezeichnen. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was es heißt zu warten, zusammen in der Gemeinschaft, einzeln in unserem Alltag. Und diese Frage, die stellt sich auch Paulus in unserem Text. Und er wird da gegenüber den Römern recht deutlich. Also in der Mitte des Textes finden wir diese Zuversicht, dass es mit der Nacht zu Ende sein wird. Und davor und danach, da wird Paulus konkret. Also vorher werden wir an die 10 Gebote erinnert und danach werden die 10 Gebote konkretisiert. Also direkt vor den tröstlichen Worten von der Nacht, die im Spinden ist, erklingelt dann noch der Wecker. Also natürlich nur im übertragenen Sinn. Und wir finden einen Weckruf sozusagen, als Brücke sozusagen. Genug geschlafen, liebe evangelisch-freikirchliche Gemeinde, aufwachen, es wird Zeit. Stellt euer Verhalten schon jetzt auf den hellen Tag ein, auf Jesus. Hört auf mit den nächtlichen Aktivitäten. Die gehören einer Vergangenheit an, die versinkt. Seid keine Nachtschwärmer, sondern lebt so, wie es dem Tag entspricht. Ja, aber was heißt das? Lebt so, wie es dem Tag entspricht. Und da schauen wir in den Text und wie gesagt, Paulus wird recht konkret. Er schreibt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Manchmal, wenn man den Römerbrief liest, könnte man ja denken, dass das Gesetz einzuhalten eine Sache der Vergangenheit ist. Paulus sagt aber, nein, auf gar keinen Fall. Das Gesetz gilt weiter. Also du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Das sind die 10 Gebote. Aber zugleich weist er auf die Zusammenfassung hin. Also er sagt, was im Gesetz zusammengefasst wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also beides hängt zusammen. Wir sagen oft, hier ist die Liebe und das ist gut, das ist der Heilige Geist und da ist das Gesetz, der Buchstabe tötet, das ist schlecht. Aber Paulus, der kennt diesen Gegensatz nicht. Er sagt nicht, dass Liebe und Gesetz ein Widerspruch ist, sondern dass die Liebe das Gesetz zusammenfasst. Paulus sagt, wenn ihr jetzt aufwacht, dann möchte ich, dass ihr niemandem etwas schuldig bleibt und dass ihr untereinander Liebe übt und das stetig und auf Dauer. Wie geht es? Nun, indem ihr die Gebote haltet, indem ihr ein zügelloses Leben meidet. Also es gehört beides zusammen, Liebe üben und Gebote halten. Und du willst wissen, wie das praktisch geht zu lieben? Halte die Gebote. Und in welchem Geist sind die Gebote zu halten? Tu es mit Liebe. Tu es für andere, nicht gegen sie, sondern zu ihrem Wohl, nicht zu deinem Nutzen. Wir tun uns immer schwer, beides zusammen zu sehen und zu leben, weil wir oft Liebe mit Gleichgültigkeit verwechseln. Aber Liebe, das ist doch nicht ein Nicht-Angriffspakt. Es geht doch nicht darum, dass der andere mich in Ruhe lässt und ich ihn und jeder das machen kann, was er will. Und Gesetz heißt doch nicht eine Überwachungsgesellschaft, in dem jedem ganz genau vorgeschrieben ist, was falsch ist und was richtig ist, was er zu denken hat und was nicht. Und wir uns alle gegenseitig kontrollieren und schlechte Noten verteilen. Der Weg von Paulus, der liegt dazwischen. Im Geist der Liebe, die gönnt dem anderen das Beste und hat Geduld. Und in diesem Geist, da hast du dann das Wachstum des anderen im Blick, indem du ihn auf etwas hinweist, wenn du ihn mahnst, wenn du ihn bittest und wenn du ihm nachgehst. Und wenn du ihn auch dazu aufrufst, sich von einem Lebensstil der nachzutrennen. Also, einander zu lieben, heißt für Paulus, einander die Gebote zuzumuten. Und das ist die Spannung, die auch mitten in der Nacht von der Botschaft des ansprechenden Tages kommt. Also, das ist die Botschaft vom Advent. Und Advent heißt nicht nur ein Lichtlein nach dem anderen, also dass ein Lichtlein nach dem anderen brennt, sondern konkret und aufgeweckt zu leben. Und dann finden wir noch im Vers 12 noch einen ganz interessanten Hinweis, der auf den ganzen Text ausstrahlt. So, lasst nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Also Paulus sagt, die Botschaft von dem anbrechenden Tag zu leben in der Dunkelheit, das ist ein Kampf, ihr braucht Waffen. Und wir bekommen das ja derzeit in den Nachrichten mit, wie sich derzeit beide Seiten um Waffen bemühen. Also bei den Ukrainern, die so erstmal im direkten 1:1 die Unterlegenen sind, umso mehr, um diesen Nachteil auszugleichen. Wir bekommen auch mit, wie sich beide Seiten gegenseitig auf die Schwachstellen abklopfen. Paulus sagt auch, wenn ihr euch auf die Seite des Tages stellt, dann werden die Mächte der Nacht euch attackieren. Und zwar gerade dort, wo ihr schwach seid. Zum einen, um euch zu überwinden und wenn das nicht geht, reicht es ja auch schon, euch Angst zu machen, eure Zuversicht und euren Mut zu brechen. Der Feind will, dass ihr wieder die Seiten wechselt, dass ihr wieder in eure nächtliche Existenz zurückfallt. Und der Feind ist gefährlich, darum wehrt euch. Ihr könnt euch am besten wehren, wenn ihr euch an das haltet, was Jesus von euch möchte. Denn es ist ja so, es ist jetzt anders als im Krieg, du kannst den Gegner nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Also im übertragenen Sinn, wenn die Russen ihre Panzer stehen lassen, jetzt, das bringt uns nichts. Es ist bei uns nicht so, auf einen groben Klotz gehört kein grober Keil. Eben nicht wie du mir, so ich dir. Nicht wie es in dem Wald hineinruft, so schallt das heraus, sondern wie Gott mir, so ich dir. Dann noch etwas Grundsätzliches zu den Waffen des Lichts. Da möchte ich nochmal etwas zu dem Text allgemein sagen. Also dieser Vers vorher, wo es um die Nacht geht, die im Schwinden ist, das ist der Drehpunkt dieses Abschnitts. Also das ist die Begründung, warum es so wichtig ist, nicht mehr in den Werken der Nacht und der Finsternis zu leben. Die Begründung, warum Paulus so praktisch wird. Aber dieser Vers, in dem es darum geht, die Werke der Finsternis hinter sich zu lassen und zu den Waffen des Lichts zu greifen, das ist auch ein Schlüssel zu dem Text. Weil hier in diesem Vers am stärksten das Entweder-Oder sichtbar wird, um das es Paulus hier geht. Und das in unserem Abschnitt in jedem Gedankengang auftaucht. Also in dem ersten Abschnitt, wo es also um die 10 Gebote ging, da geht es ja darum, die Gebote nicht im Geist der Vermeidung zu halten. Ja, das ist ja das, was gerade so an Paulus auch kritisiert, sondern die Gebote von der Zusammenfassung her sieht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also klar brauchen wir immer wieder mal einen Hinweis, was man alles nicht tun darf. In den Versen 8 bis 10 geht es darum, nicht Ehe zu brechen, nicht zu töten, nicht zu stehlen und nicht neidisch zu sein. Und dann in den Versen 13 und 14 nicht zu prassen, nicht zügellos, gierig zu leben, sexuell zu nehmen, was man kriegen kann. Also Vers 13, lasst uns Erbe erleben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid. Aber es geht nicht nur um das, was man nicht tun soll, sondern auch um die Alternative. Also das Gesetz einhalten, nicht in der Haltung des Verbots, sondern im Gebot der Liebe. Nicht in der Nacht, sondern im Tag leben. Im Zentrum der Gegenüberstehen, wie gesagt, nicht in den Werken der Finsternis, sondern mit den Waffen des Lichts leben. Und zuletzt nicht im sich gehen lassen, sondern indem man den Herrn Jesus anzieht. Also die Liebe, der Tag, die Waffen des Lichts, Christus anziehen, das stellt sich Paulus in der Gesamtheit als Vision hier den Römern vor. Und jetzt, um nochmal auf die Waffen des Lichts zu kommen, das sind nicht irgendwelche geheimen geistlichen Schwerter, irgendwelche Riten, in die du erst nach 7 Jahren konsequenten Fastens eingeführt wirst. Das geht um die Basics, um die Grundlagen. Wenn du die Gebote im Geist der Liebe hältst, wenn du in der Gewissheit lebst, dass du nicht selbst dafür zuständig bist, dir das Reich Gottes erzwingen zu müssen, sondern dass du dich auf die Ankunft Jesu freuen darfst, der es zu Ende bringen wird. Wenn du davon lebst, dass du in deiner Taufe den Herrn Jesus angezogen hast, wenn du dich darauf berufen kannst, dass er für dich gestorben ist und du nicht von deinen guten Werken lebst, sondern von seiner Gnade und Barmherzigkeit, dann hast du diese Waffen des Lichtes. Dann bist du gut gerüstet. Und damit bin ich fast am Ende. Der Tod Jesu, der ist nicht irgendein Ereignis vor 2000 Jahren. Weil er von den Toten auferstanden ist und damit den Tod auch besiegt hat, ist die dunkelste Stunde der Welt schon vorbei. Und der neue Tag ist schon angebrochen. Und irgendwann wird auch die Sonne am Horizont sichtbar werden. Jesus kommt wieder. Und das im Alltag sichtbar zu machen, darum geht es hier. Dass im Kleinen auch immer schon solche kleinen Sonnen aufgehen. Aus Liebe zu deinem Nächsten bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Sich nicht gehen zu lassen, sondern konzentriert auf den neuen Tag zuzuleben. Und auch und gerade, wenn wir fallen, es so wieder neu anzufangen. Denn wir haben in der Taufe Christus angezogen, seine Gnade und seine Vergebung und seine Barmherzigkeit werden das letzte Wort haben. Amen.